Im heutigen Vortrag geht es darum, welcher Dualismus der beste ist, beziehungsweise welcher Dualismus den biblischen Bericht am besten abdeckt. Ich bin Aline Kuku, Philosoph, der an der Universität Lausanne forscht und lehrt, unter anderem zum Thema Leib-Seele-Dualismus. Im heutigen Vortrag geht es darum, welcher Dualismus der beste ist, beziehungsweise welcher Dualismus den biblischen Bericht am besten abdeckt. Die Leitfrage ist, welche dualistische Sicht vom Menschen entspricht dem biblischen Bericht am besten? Die Frage, ob Dualismus oder Materialismus, wurde schon in einem vorherigen Vortrag angesprochen und ich habe dafür argumentiert, dass eine Form von Dualismus die Sicht ist, die wir aus verschiedenen Gründen annehmen sollten. Aber unter den Dualismen gibt es verschiedene Ansätze und wir werden jetzt die Frage uns anschauen, welche davon ist die adäquateste. Zunächst mal, welche Kandidaten haben wir denn hier überhaupt? Zum einen den sogenannten Substanzdualismus, dann den Thomismus, der auf Thomas von Aquin zurückgeht, und dann eine neue Sicht, die letzten Jahre aufgetaucht ist, den thomistischen Dualismus. Und die Kriterien, anhand derer ich diese drei Sichtweisen untersuchen werde, sind zum einen Trennbarkeit und Einheit. Diese beiden Kriterien habe ich im letzten Vortrag genauer begründet. Trennbarkeit sagt einfach aus, dass die Seele vom Körper getrennt existieren kann. Und Einheit sagt, dass verleiblichte Seelen, also die mit dem Körper vereint sind, dass die mit dem Körper eine tatsächliche Einheit bilden. Sehen wir uns mal den Substanzdualismus an. Zunächst das Kriterium der Trennbarkeit. Das ist hier natürlich perfekt erfüllt, weil Seele und Körper zwei verschiedene Substanzen sind, die alleine existieren können. Nochmal die Idee, die philosophische Idee einer Substanz ist, dass es ein Ding ist, das alleine für sich existieren kann und nicht von etwas anderem abhängt für seine Existenz. Die Seele ist eine vollwertige Substanz im Substanzdualismus und kann deswegen unabhängig vom Körper existieren. Was die Einheit betrifft, gibt es ein Problem. Und zwar, im Substanzdualismus hat man, wie der Name schon sagt, eben zwei Substanzen, Körper und Seele. Wir haben also keine numerische Einheit, offensichtlich nicht. Und aber auch funktional handelt es sich nicht um eine Einheit. Wir haben hier eher sowas wie, es wird so oft in der angelsächsischen Literatur mit diesem Slogan Pilot in the Ship bezeichnet. Es ist eher so wie, wenn man in sein Auto einsteigt, dann kann man dieses Auto bedienen, aber man wird nicht eins mit diesem Auto. Auch wenn manche Männer das Gefühl haben, dass sie es tun, dennoch ist es nicht wirklich der Fall. Wenn ich aus meinem Auto aussteige, bin ich immer noch die gleiche Person und das Auto ist auch genauso, wie es ist. Das heißt, die Interaktion zwischen mir und meinem Auto verändert weder das Auto noch mich. Und wenn man das weiterdenkt, was ist denn mit Menschen, mit denen man interagiert? Wenn ich zum Beispiel eine Frau auf die Wange küsse, küsse ich dann wirklich sie? Gemäß dem Substanzdualismus ist meine Frau eine Seele, die in irgendeiner Weise in diesem Körper wohnt. Aber wenn ich sie küsse, was ich immer nur machen kann, indem ich ihren Körper küsse, dann küsse ich gar nicht wirklich sie. Das ist tatsächlich strikt gesprochen eine Konsequenz des Substanzdualismus und natürlich eine, die nicht sehr willkommen ist. Wir wollen ja wirklich sagen, wenn ich mit einem anderen Menschen interagiere, körperlich, dann interagiere ich tatsächlich mit dem Menschen, selbst mit der Person und nicht nur mit seinem Körper. Gemäß dem Substanzdualismus ist eben mein Körper meiner, so wie eben mein Auto meins ist. Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Der Thomismus ist eine Theorie, die auf Thomas von Aquin zurückgeht und eigentlich so etwas ist wie ein christianisierter Aristotelianismus. Aristotelischer Hylomorphismus, das ist die Sicht, dass Substanzen aus Materie und Form bestehen. Materie ist eben etwa eine, etwas, das nicht geformt ist, das formlos ist, das noch eigenschaftslos ist und erst durch eine Form eben in eine gewisse Struktur, in eine gewisse Form gebracht wird. Das gilt auch für den Menschen. Laut Aristoteles sind Menschen Materie, die durch eine menschliche Form eben in die Form eines Menschen gebracht wird. Bei Aristoteles ist es allerdings so, dass die Form den Tod nicht überlebt. Wenn ein Mensch stirbt, dann bleibt nichts weiter als Materie zurück. Und Thomas von Aquin als christlicher Philosoph musste natürlich eine Lösung dafür finden, denn die christliche Standardsicht sagt, dass die Seele sehr wohl den Tod des Körpers überlebt. Und so ist bei Thomas von Aquin die aristotelische Theorie etwas abgewandelt. Wir haben hier nicht Materie plus Form, sondern Materie plus die Seele, die bei Thomas von Aquin eine sogenannte Subsistenz ist. Und beides zusammen ergibt dann eben die Substanz, ergibt dann den vollwertigen Menschen. Nun ist diese Subsistenz eben keine vollwertige Substanz, sondern etwas Abgespecktes. Nichtsdestotrotz erreicht Thomas damit, dass die Seele den Körper überleben kann. Nochmal hier grafisch. Bei Aristoteles ist die menschliche Form tatsächlich etwas sehr Unsubstantielles, ist eigentlich keine Entität, die alleine existieren kann, die dann mit Materie zusammen den körperlichen Menschen ergibt. Und wenn dieser stirbt, bleibt nichts als Materie übrig. Die Form existiert als solche nicht mehr weiter. Bei Thomas von Aquin ist die menschliche Seele eben eine Subsistenz, die auch ohne den Körper, wie wir hier rechts im Bild sehen, weiter existieren kann. Wie sieht es aus im Thomismus? Zunächst zum Kriterium der Einheit. Die Einheit ist im Thomismus perfekt erfüllt, denn der leibliche Mensch ist numerisch tatsächlich eine Substanz und nicht zwei Substanzen wie im Substanzdualismus. Wir haben auch eine perfekte funktionale Einheit aufgrund dieser Form-Materie-Beziehung. Die Materie des Körpers gewinnt ja erst dadurch ihre Funktion und ihre Struktur, dass sie von einer Form, in diesem Fall der menschlichen Seele, informiert wird, wenn man so möchte. Die Form aktualisiert die Potentialitäten der Materie. Was die Trennbarkeit angeht, sieht es nicht ganz so unproblematisch aus, denn diese Subsistenzseele kann zwar den Tod überleben, das wäre ja ein wichtiges Desideratum für Thomas, um eben christlich orthodox, also rechtgläubig zu bleiben, aber viele Funktionen, viele geistige Funktionen sind gemäß Thomas, wie auch im Aristotelianismus, immer noch Funktionen der Materie, also des Körpers. Zum Beispiel Sinneswahrnehmung wäre eine Funktion, die nur dann erfüllt ist, wenn die Seele tatsächlich in einem Körper drinsteckt. Und diese Funktion würde dann einer entleiblichten Seele nicht zur Verfügung stehen. Problem ist, dass die Nahtoderfahrungen, die ich im vorigen Vortrag erwähnt habe, dagegen sprechen. Gemäß den Nahtoderfahrungen können auch entkörperlichte Seelen sehr wohl Sinneswahrnehmung haben, sowie weitere geistige Funktionen. Die Bibel scheint ein ähnliches Bild nahezulegen. Und deswegen hat hier die thomistische Sicht grundsätzlich mal ein Problem oder steht in Spannung mit der Bibel und mit außerbiblischen Belegen. Davon abgesehen hat der Thomismus das Problem, Menschen zu individuieren. Warum bin ich der Mensch, der ich bin? Warum bin ich Aline und ein anderer Mensch ist eben ein anderer Mensch, ist Thomas, ist Deborah oder wie auch immer. Wir alle sind Menschen, wir haben etwas gemeinsam, unser Menschsein haben wir gemeinsam, aber wir unterscheiden uns als Individuen. Und der Aristotelianismus hat diese Frage damit beantwortet, dass ein Mensch dadurch das Individuum ist, das er ist, dass eben eine bestimmte Materieportion durch eine menschliche Form informiert wurde. Und Thomas hat diese Sicht übernommen. Das heißt, die Individuierung der Menschen passiert über die Materie. Nun, das Problem, wenn der Mensch stirbt, wenn die Seele vom Körper getrennt wird, dann steht die Materie als Individuierung nicht mehr zur Verfügung. Es gibt thomistische Antworten auf diese Probleme. Das Problem der mangelnden Fähigkeiten sagen Thomisten oft, dass Gott diese erhalten kann für die Seele. Und die Antwort auf das Individuierungsproblem ist oft so, dass die Seele eben die Seele ist, die individuelle Seele ist, Kraft der Tatsache einmal in der Vergangenheit einen spezifischen Körper, eine spezifische Materieportion individuiert zu haben. Nun, das sind Antworten, die zweifellos möglich sind, klingen allerdings, zumindest in meinen Ohren, etwas ad hoc Antworten auf Probleme, die man wohlgemerkt von vornherein vermeiden könnte. Und die Theorie, die das kann, nach meiner Ansicht, ist eben der thomistische Dualismus. Eine Theorie, die in den letzten Jahren von J.P. Moreland entwickelt wurde, auf Englisch Thomistic-like Dualism genannt. Moreland ist ein christlicher amerikanischer Philosoph und in seiner Auffassung übernimmt er das Beste sozusagen aus beiden Welten. Vom Substanzdualismus die Ansicht, dass die Seele eine vollwertige Substanz ist, vom Thomismus hingegen, dass nur die Seele eine vollwertige Substanz ist, also der Körper eben nicht. Der Körper ist keine Substanz, sondern ein Modus der Seele, so formuliert Moreland das. Hier nochmal der Thomistic-like Dualism im Schema. Sehen, es gibt Materie, die später zum Körper wird. Das wäre der verleiblichte Mensch. Und es ist nun aber so, dass die Seele eben weder eine aristotelische Form ist, noch so ein Mittelding wie im Thomismus, sondern tatsächlich eine vollwertige Substanz. Moreland spricht hier vom Thin Particular. Und der Unterschied zum verleiblichten Menschen, zum Menschen mit Körper, ist eben, dass natürlich der körperliche Mensch mehr Eigenschaften hat als die entkörperlichte Seele. Deswegen spricht Moreland hier vom Thick Particular. Dementsprechend natürlich beim Tod, was übrig bleibt, ist die Seele und der Körper allerdings nicht als menschlicher Körper, sondern eben nur noch als Materie. Ihm fehlt eben die Seele, um ihn zum menschlichen Körper zu machen. Wie geht es dem Thomistic-like Dualism in Bezug auf das Kriterium der Trennbarkeit? Nun, das ist genauso erfüllt wie im Substanzdualismus, ganz offensichtlich, denn die Seele ist eben eine eigenständige, vollwertige Substanz mit dem vollen Funktionsumfang und kann deswegen all diese Beobachtungen der Nahtoderfahrungen, den biblischen Bericht, sehr gut erklären. In Bezug auf Einheit, das ist eben genauso erfüllt wie auch im Thomismus, denn wir haben hier nur eine Substanz, den Menschen, das Thick Particular, und nicht zwei Substanzen wie im Substanzdualismus. Nun sind Zeit, ein paar Details zu besprechen an dieser Theorie, die tatsächlich recht komplex ist. Diese Einheit wird insbesondere dadurch begründet, dass die Seele eine sehr starke Rolle hat in der Hervorbringung des Körpers. Die Seele ist nämlich laut Moreland die formale, finale und aber auch die Wirkursache des Körpers. Bei Aristoteles gibt es vier Ursachen und drei davon sind laut Moreland treffen auf die Seele zu. Die Formalursache, das ist der Bauplan des Körpers. Wenn wir das mit einer Kathedrale vergleichen, eine Kathedrale hat einen Bauplan, der irgendwann entworfen wurde. Das ist die formale Ursache der Kathedrale. Eine Finalursache, das wäre der Zweck oder das Ziel. Bei einer Kathedrale ist es eben, dass Menschen sich versammeln, um Gott anzubeten. Und die Wirkursache ist das, was den Bauplan realisiert. Bei der Kathedrale wären das eben die Bauarbeiter, die tatsächlich gemäß dem Bauplan die Kathedrale bauen. Nun schreibt Moreland der Seele diese drei Eigenschaften zu. Sie ist also nicht nur der Bauplan, gemäß dem der Körper gebaut wird, sondern sie ist sogar der Zweck, das, wohin die ganze Entwicklung des Körpers im Mutterleib und darüber hinaus hinstrebt. Und sie ist aber auch noch die Wirkursache. Das heißt, das, was diese Realisierung des Bauplans tatsächlich aktiv hervorbringt. Und damit haben wir eine extrem enge Bindung des Körpers an den geistigen, an den gottebenbildlichen Teil der Person. Wir haben also nicht mehr diese scharfe Trennung des immateriellen sagen wir, Gott-Ebenbildlichen und des Materiellen, das irgendwie wie so ein Anhängsel des Geistigen da ist, sondern eine echte Einheit. Denn der Körper ist ja nur, gemäß dieser Theorie, überhaupt nur der Körper, der ist, weil die Seele ihn so formt. Die Seele hat eine extrem wichtige, zentrale Bedeutung für die Entwicklung dieses Körpers zu dem, was er am Ende dann wird. Das heißt, mein Körper ist tatsächlich mein Körper, weil meine Seele ihn geformt hat, um es mal so auszudrücken, gemäß dieser Sichtweise. Und wir haben den Vorteil noch, dass das Menschsein natürlich dann ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt, nämlich der Zygote, der befruchteten Eizelle, beginnt, weil natürlich die Entwicklung, die weitere Entwicklung überhaupt nur stattfinden kann, weil eine Seele vorhanden ist. Und somit haben wir eine ganz klare Antwort darauf, wann der Mensch ein Mensch ist, nämlich ab diesem Zeitpunkt der Zygote. Das stützt also die klassische christliche Position hier. Dem Thomistic Like Dualism wird hin und wieder vorgeworfen, dass er eine Art wiedererkorener Vitalismus sei. Vitalismus ist eine Position, die bis ins 19. Jahrhundert etwa noch vertreten wurde, die sich, dass Lebewesen mehr sind als nur Materie, dass aber das, was mehr ist, über die Materie hinaus eine Art Lebensgeist sei oder Elan Vital. Und das ist etwas, was zum einen als empirisch widerlegt angesehen wird und zum anderen auch metaphysisch nicht besonders respektabel. Das ist unklar, was dieser Elan Vital eigentlich sein soll. Der Thomistic-like Dualism postuliert eben etwas metaphysisch wesentlich Traditionelleres und was auch in anderen Kontexten eben begründet wird, nämlich die Seele. Es ist allerdings so, dass von anderer Seite Unterstützung kommt für diese Sicht, nämlich es ist so, dass immer mehr Biologen sich selbst als sogenannte Organizisten bezeichnen. Sie meinen damit, dass der Organismus als Ganzes, als holistisches Ganzes notwendig ist, um die Funktionen der Teile des Organismus zu erklären. Das heißt, laut dem Organizismus reicht es nicht aus, einfach viele kleine Teile zusammenzutun, eine Zelle, ein Organ, einen Organismus zu bilden und allein aufgrund der Eigenschaften dieser kleinen Teile die Funktion des großen Ganzen daraus automatisch hervorgeht. Nein, sondern die Funktionen erhalten ihre, oder die Teile erhalten ihre Funktionen nur deswegen, weil dieses große Ganze auf diese Teile rückwirkt. Der Organismus legt die Funktion der Teile fest und nicht umgekehrt. Und dafür gibt es jetzt völlig unabhängig von der Frage nach der Seele mehrfache harte biologische Indizien aus der Forschung. Allerdings ist es so, dass der Thomistic-like Dualism die Frage danach, was dieser ominöse Organismus eigentlich ist, viel klarer beantwortet. Die Organizisten können nur sagen, nun gut, der Organismus, der ganze Mensch ist notwendig, damit die Zellen entsprechend ihre Funktion ausüben. Aber es wird eben unklar, was ist denn der Organismus über die Summe seiner Teile hinaus? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Im Thomistic-like Dualism haben wir eine klare Antwort. Es handelt sich um die Seele. Die Seele ist das, dieses ordnende Prinzip, was alle Funktionen des Körpers eben in ihren Gesamtkontext stellt. Ein zweiter Einwand, den ich hier vorwegnehmen möchte, ist, dass diese Sicht wiederum die Naturgesetze bricht. Denn die Seele ist ja auch die Wirkursache. Das heißt, sie greift tatsächlich ein in physikalische, in chemische oder biologische Prozesse. Und das eröffnet die Tür für das Interaktionsproblem wieder wie beim Substanzdualismus. Wenn etwas Geistiges mit etwas Physikalischem interagieren kann, werden dann Naturgesetze gebrochen? Fragezeichen. Die Antwort, die man geben kann, ist die gleiche. Es werden nicht notwendigerweise Naturgesetze gebrochen. Es kommt darauf an, wie man Naturgesetze auffasst. Und man kann sie durchaus, und es gibt dafür sogar eine konzeptuelle Präzedenz in der Physik, sie als Konditionalsätze aufzufassen. Wenn folgende Bedingungen gegeben sind, dann passiert das. Aber wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann passiert eben etwas anderes. Und damit hat man die Möglichkeit, dass geistige Dinge eingreifen in die physikalische Welt, ohne dass Naturgesetze gebrochen werden. In jedem Fall gibt es kein Argument, kein hartes, kein gewichtiges Argument dagegen, dass Seelen tatsächlich eingreifen ins Naturgeschehen. Ich möchte zusammenfassen, der Thomistic-like Dualism ist die ideale Ontologie der menschlichen Person. weil sie nämlich diese beiden scheinbar widersprüchlichen Kriterien von Trennbarkeit und auch Einheit erfüllt. Und damit das erfüllt, was die Bibel nahelegt, wenn wir sie unvoreingenommen lesen. Und wir haben sogar einen unabhängigen Support für diese Sicht, nämlich das aufkommende Paradigma des Organizismus in der Biologie, demgemäß ein Organismus mehr ist als die Summe seiner Teile. Und das ist wiederum für den Substanzdualismus nicht verfügbar, denn der Substanzdualismus sagt eben, dass der Körper eine eigenständige Entität ist, die nur den Naturgesetzen unterworfen ist und deren Entwicklung nichts zu tun hat mit der Seele. Und insgesamt scheint es mir, dass deswegen der Thomistic-like Dualism die beste Ontologie ist für Christen, aber auch generell, um die menschliche Person richtig aufzufassen.